Ja? Letztlich, der Guru war ein Stellvertreter für dich selbst. Dadurch, dass du selbst noch nicht weißt, ja, voll weißt und spürst, dass du das eine selbst bist, ja, benutzt du sozusagen den Lehrer als Werkzeug, als Substitut, um dir selbst näher zu kommen. Ja? Da ist die Nähe des Lehrers eigentlich nur Werkzeug, um dir selbst näher zu kommen. Und eigentlich ist die Aufgabe des Lehrers theoretisch dann beendet, wenn er dich mit deinem eigenen inneren Guru so verbunden hat, dass du den äußeren Lehrer nicht mehr brauchst und dann dieser inneren Stimme, wie du gesagt hast, oder Intuition, voll und ganz dem folgen kannst und erkennst, dass das eigentlich ohnehin jenseits von dir ist und, oder um dich und in dir und nicht auf eine Person bezogen ist. Nicht? Und dann kannst du den Lehrer loslassen und dem inneren Guru folgen und selbst den kannst du irgendwann aufgeben, weil du dann letztlich im Ganzen aufgehst und sowieso selbst dieser innere Guru bist.
Ja, das klingt gut. mir kommt da so eine Frage, warum gibt es so wenig Frauen, die als Lehrer dienen?
Einerseits
weißt du, ich mache viele Interviews mit Menschen, so wie dir, aber da sind fast gar keine Frauen drunter.
Es gibt schon ein paar Frauen, nicht? Auch so in der Szene, auch im Advaita immer mehr. Aber es sind wahrscheinlich weniger,
das stimmt aber schon. Ganz, ganz wenig. Warum?
Ganz 40%. Der Devasetu sagt 40%. Ich weiß, der Devasetu hat gesagt 40%. Ich hätte jetzt so gesagt 30%. Also da fallen mir schon einige ein, auch in meinem Bekanntenkreis waren eigentlich sehr viele Frauen, erwachte Frauen. Und vielleicht ist es aber auch etwas anderes, was Männer da dominanter macht. Das ist nur dieses Spiel des Lehrerseins. Ich glaube, für Frauen ist dieses Spiel vielleicht nicht so wichtig. Ja? Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es wahrscheinlich mehr befreite Frauen gibt wie Männer. Ja? Bin ich hundertprozentig überzeugt. Oder sagen wir, vielleicht irre ich mich, aber wenn ich mich irre, dann ist 50-50.
Aber was meinst du mit Spiel? Die gehen nicht nach außen und bieten sich als Lehrer?
Genau,
also die haben den Impuls?
Genau. Wie? Bitte?
Okay.
Sagst du noch mal das Letzte?
Ich habe gefragt, ob die sich nicht als Lehrer anbieten oder nicht den Impuls haben dazu.
Genau. Oder nicht so viel Freude daran. Für mich ist ja auch irrsinnig wichtig, diese Freude an Satsang. In dem Augenblick, wo ich da keine Freude habe, würde ich aufhören. Das ist kein. Sicher ist auch Mitgefühl da, aber wie du sagst, dadurch, dass letztlich, wie wir es am Anfang gehabt haben, dass letztlich keiner da ist, den ich erwecken könnte, ja, da ist nur Gott, ich spreche nur mit Gott, ja, und es spricht mit sich selbst, das sind alles immer nur Selbstgespräche, ja, ist Freude eigentlich die größte Motivation. Mitgefühl ist auch eine Motivation, das war seinerzeit auch bei mir Motivation, das auch wieder anzuerkennen, dass es da scheinbar Wesen gibt, die sich scheinbar für getrennt halten, war schon Mitgefühl auch ein großer Ansporn, da zu lehren, ja, und zu begegnen. Aber letztlich, ohne Freude würde das nicht gehen. Und kann sein dann, dass manche eben das verspüren. Bei Weitem, es gibt sicher auch irrsinnig viele Männer, die Befreiung erfahren haben und trotzdem nicht lehren. Ja? Das sind eigentlich zwei Paar Schuhe, ob man dann lehrt oder nicht lehrt und ob was kommt oder nicht kommt. Ja? Weil es muss ja nicht einmal Lehren da sein. Ja? Ich schöpfe da auch aus dem Nichts sozusagen. Ne? Es könnte auch sein, dass ich auf alle deine Fragen überhaupt keine Antwort weiß. Normalerweise, ich weiß ja nichts. Ich weiß absolut nichts. Ja? Wenn da Antworten kommen, die kommen einfach so aus dem Nichts. Ja? Und nach 5 Minuten weiß ich nicht mehr, was da gesprochen wurde. Ja? Und dieser Mechanismus nennt sich dann Lehrer sein. Ja? Aber ob dieser Mechanismus bei jemandem ist, oder ob jemand lieber singt oder lieber Bilder malt oder sonst was. Das ist eben, das ist alles auch gleichgültig. Ne? Und da scheint mir der Weg, vielleicht der weibliche Weg, ein bisschen kreativer oder energetischer manchmal. Also das ist unterschiedlich. Das würde ich gar nicht so. Vielleicht wird da das männliche Gehirn auch mehr verwendet, das was halt so dieses Erklärerische hat, ne? Vom Verstand her. Das kann durchaus sein, dass dadurch häufiger Männer sind. Ne?
Na, worauf ich hinaus wollte, weil mich auch gefragt hat, ist, weil ich den Eindruck habe, dass diese Welt sehr männlich geprägt ist und das Männliche dominiert und das Weibliche eigentlich immer noch total unterdrückt und auch nicht geachtet und gewertschätzt wird, selbst in Deutschland.
Absolut, ja. Ja, da verstehe ich dich so, da könnte man fast das dann so sehen, dass das natürlich im spirituellen Bereich dann auch ein Spiegel davon ist, ne? Diese männliche Dominanz. Oder dass das noch ein Echo davon ist. Ne? Das noch auch in diesem. Im Prinzip ist es ja so, ne? Wenn jemand Befreiung erlangt, erfahrt er das Absolute und alles, was danach kommt, das Leben, das sich danach noch fertig lebt in so einem Körper, egal ob männlich oder weiblich, das lebt sich halt einfach nur fertig. Und das wird ist sicher auch noch geprägt von sozusagen von den Konditionierungen, die in diesem Körper reingespielt haben. Und da erleben wir auch selbst noch das Echo. Ja, dieses Lehrersein ist auch noch ein Abtragen des Karmas, könnte man sagen. Ja, dass man dann Lehrer sein muss und als Lehrer benutzt wird und da sich das auch noch abspielt, ja, dieses Lehrersein, ja, das, was halt da reinkommen ist im System und das eben auch ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft ist. Weil generell gebe ich dir schon recht, dass das Weibliche auch heute noch mehr denn je unterdrückt ist. Heute ist sogar so, dass eben viele Frauen, die dann im Berufsleben sind, die müssen dort eher ihren Mann stehen und als ihre Frau. Also das ist leider so.
Ja. Und zu Hause.
Und zu Hause auch noch. Ja, jetzt ist die Doppelbelastung noch dazukommen. Also das ist eine Katastrophe, aber das muss sich eh ändern. So kann es eh nicht weitergehen.
Ja, hast du da was du an die Männer und die Frauen weitergeben kannst? Hast du da eine Botschaft?
Im Prinzip ändern
nur. Geht es da um ein inneres Bewusstwerden um dessen oder geht es darum, in eine Handlung zu gehen?
Nee, im Prinzip muss man zuerst jeder das einmal für sich, ja, im Prinzip, damit sich eine gesellschaftliche Veränderung ergibt, das ist dann ein Zusammenspiel von scheinbaren Individuen. Und da geht es wirklich darum, jeder einmal sich selbst zu finden. Das löst letztlich alle Probleme sozusagen. Und das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, weil wenn der Mann sich selbst findet, das wahre Selbst, ja, das non-duale Selbst, ist immer sowohl männlich als auch weiblich. Ja. Und wenn jemand das non-duale Selbst findet, das wahre Selbst, findet auch zum Beispiel der Mann seinen weiblichen Anteil, weil der ist da mit dabei. Das ist wie Yin-Yang. Ja. Yin-Yang sind sozusagen die zwei Beine und zusammen sind sie das Tao, ja, oder das Non-Duale. Ja. Und genauso ist es bei der Frau auch, das wahre Selbst hat auch was Männliches, ja, und das löst sozusagen diese Problematiken, würde das lösen. Ne. Die Männer würden automatisch weiblicher werden und mehr Weiblichkeit würde in die Welt kommen, hundertprozentig. Weil alles andere wäre nur wieder irgendeine Verhaltensweise, wäre irgendein Fake, ne, dass man irgendwie dann irgendwas wieder tut. Ne, dann das hat nicht so viel Sinn. Es ist einfach das Sinnvollste, ist der direkte Weg zu sich selbst.
Hat sich sozusagen seit dem Erkennen in dir, dass alles eigentlich aus einem sich schöpft oder alles das eine ist, hat sich da was geändert bei dir im Zusammenhang mit Frauen?
Im Außen oder mit meiner eigenen
In der Begegnung zu Frauen, hat sich da was verändert? In deiner Sicht auf das Weibliche? Also du bist ja auch geprägt von dieser Gesellschaft. Und da hast du ja eine ganz bestimmte Sicht auf die Frau gehabt. Und eben auch, wie du dich als Mann fühlst. Und hat sich da jetzt etwas geändert? Ist da eine ganz andere Wahrnehmung da und eine ganz andere Wertschätzung?
Ja, naja.
Du meintest ja, man muss erst in sich das finden und dann kann man das auch beides gleich schätzen und leben. Und dann würde sich auch die ganze Gesellschaft ändern. Jetzt frage ich, wie es bei dir war.
Ja, ja. Na gut, prinzipiell. Veränderung geschieht unabhängig von so einer spirituellen Erfahrung ohnehin permanent. Meine Erfahrung ist 14 Jahre her, das heißt, dieser Körper hätte sich in den 14 Jahren ohnehin und auch diese Persönlichkeit hätte sich ohnehin wahrscheinlich verändert. Jetzt kommt dazu, dass damals, das war eine Veränderung von um 180 Grad die ganze Weltsicht, ne? Da war ja dann, vorher hat, ich würde mal so anfangen, vorher hat es Frauen gegeben als individuelle Wesen. und Männer gegeben als individuelles Wesen. Und mich, Edgar, hat es gegeben als individuelles Wesen und das war plötzlich alles vorbei. Ja? Das heißt, die alte Sicht, ja, die sich ändern hätte können, die hat eigentlich gar keine Fortsetzung erfahren. Also das war dann keine langsame Änderung oder eine Änderung, sondern das Alte wurde eigentlich da ausgelöscht. Das war völlige Illusion. Meine alte Sicht auf Frauen, meine alte Sicht auf Männer, auf Menschen, auf alles, auf das ganze Universum, auf Gott, die war ein kompletter Blödsinn. Die musste ich sozusagen komplett loslassen. Das war nur angelerntes Wissen. Das war Glauben, das war Hoffnung, das waren Ideale meinetwegen, die waren auch schön, ja. Aber sie waren nicht das, weil an die Stelle dessen ist dann Gewissheit getreten und ein Sehen dessen, was ist. Und da ist es für mich so, dass halt auch mehrere Sichten gleichzeitig da eigentlich immer existieren. Da ist das höchste Weibliche, ist für mich das ganze Universum, habe ich damals selbst quasi als Yogi klassisch weiblich wahrgenommen. Da nimmt man sich eben selbst, ob das jetzt daran liegt, dass da ein männlicher Körper ist, oder ob das Konditionierung ist, weiß ich nicht, aber da wurde halt Bewusstsein als was Männliches wahrgenommen, Shiva, und das Universum selbst, Materie und Energie, als die große Shakti, als was Weibliches. Und eigentlich war da am Anfang gar nicht so Gott, sondern eigentlich war da nur die Göttin. Ja? Und alles ist die Göttin. Ja? Und alle, die wir sind, sind sowohl von diesem Bewusstsein, Shiva, Männer wie Frauen, ja? Und auch von dieser Göttin, von Shakti, von Materie, von Energie durchdrungen. Männer wie Frauen, da ist überhaupt kein Unterschied. Wir sind alle männlich und weiblich zugleich, aus meiner Sicht. Ja? Und wenn ich jetzt aber die Menschenkörper hernehme, wie ich denen begegne, da ist auch letztlich kein Unterschied. Für mich ist jeder gleich göttlich. Das heißt, ich begegne letztlich nur göttlichem Bewusstsein und der einen Shakti. Ja? Und wenn ich jetzt einzelne in Beziehungen sehe, die sind natürlich schon weitergegangen. Da hat es schon Beziehungen zu Frauen gegeben, aber die haben sich insofern geändert, weil halt immer dieses Absolute mitgeschwungen hat, eigentlich in jeder Begegnung mitschwingt, dass ich dem Göttlichen begegne im anderen.
Was mich interessieren würde, also die ganze Sicht, wie man auch eine Beziehung führt oder wie die Beziehung, es gibt ja hier auf der Erde, wir führen ja alle mehr oder weniger monogame Beziehungen, der Partner gehört uns, wir wollen ihn behalten, bis es vielleicht schief läuft und dann suchen wir uns den nächsten, den wir besitzen können. Wie ist das jetzt bei dir?
Okay, da kann ich jetzt gut verstehen, was du vielleicht gemeint hast, mit wie sich das verändert hat. Also mein Beziehungsleben hat sich sehr verändert. Ich war die Jahre vor meiner Erfahrung ja eher dann, wie sagt man, tantrisch, promiskuitiv, beziehungsweise auch richtiger Vertreter von Polyamorie, wie es heute genannt wird. Also nicht polygam, sondern wirklich auch vom Herzen her Polyamor unterwegs, eben in Sanyasin-Kreisen, wie es damals auch üblich war
oder üblich war. Ich will das nur kurz verstehen, also du hast sozusagen mehrere Partner gehabt und du hast es aber von Herzen getan. So.
Genau.
Sondern nicht, ich habe jetzt mal eine nach der anderen, wie auch immer ich will. Und du meinst aber, dass du hast das halt auch von Herzen gelebt und nicht nur sexuell.
Genau, ja, aber vor der Erleuchtung.
Viele geliebt.
Ja, genau.
Vor der Erleuchtung.
Ja, ja. Mhm,
genau.
Ja. Also das haben wir auch offiziell, ne? Das war ich auch lang in einer langjährigen Beziehung. Meine zweite Ehe war eigentlich getragen von 9 Jahre lang von diesem Experiment, ja, dass wir da anfangs polygam und dann auch Polyamor sozusagen gelebt haben. Dann auch zu viert, zu
fünft. Polyamor?
Ja, eben andere, nicht nur jetzt auf sexuell, nicht nur der sexuelle Ausdruck der Möglichkeit, mit mehreren Partnern zu verkehren sozusagen oder mehrere Beziehungen zu haben, sondern auch von der Liebe her. Ja, also wirklich vom Herz her. Und
ja, genau.
Das war eigentlich so mein Weg die letzten Jahre vor der Erfahrung. Der ist auch immer mehr in diese Richtung gegangen. Auch diese ganze Arbeit mit Eifersucht, wo man sich arbeitet und sich das Ganze anschaut und sich diesen Emotionen dann stellt, die damit in Zusammenhang sind. Das hat sich dann nachher eigentlich schlagartig geändert, wo ich dann einmal für 1, 2, 3 Jahre, ihr müsst jetzt nachrechnen, ja nur mehr in Beziehung war zu der einen Shakti und alle Frauen, denen ich begegnet war, waren für mich in der Phase wirklich nur Ausdruck dieser einen. Das, ich habe überhaupt nicht mehr unterscheiden können bei Persönlichkeiten. Da sind dann auch, also auch in Sanyasin-Kreisen sind daran auch, dann auch Beziehungen gescheitert, weil ich da wirklich dann konsequent war. Also da hat es das überhaupt, da war wirklich jede Begegnung war gleich heilig, war gleich und war auch gleich persönlich, gleich unpersönlich und gleich persönlich. Die Begegnung selbst war alles, was ist, ne?
Und ja, warte, ich habe das jetzt gar nicht richtig verstanden. Ich versuche mal, ja, das jetzt gerade zu verstehen. Deswegen hatte ich ein, also nach dem Erleuchtungsereignis hast du dann, da habe ich verstanden, dass du da dich einem Partner gewidmet hast, oder?
Ja, nee. Die eine Partnerin war damals die große Göttin. Alles, was ist, das ganze Universum. Ja, in dem Sinn war diese eine Partnerin dann in jedem Körper. Das heißt, es waren verschiedene Körper, ja, aber für mich war das immer die gleiche Göttin. Ja?
Nein, da habe ich nicht mehr unterschieden. Egal welcher Körper die Person hatte oder die Frau, war auch Mann?
Teilweise ja.
Okay. Und das war dann alles einfach nur Liebe zu denen. Körperlich und von, also sexuell auch und auch vom Herzen.
Ja, und Göttlichkeit. Also genau. Liebe, Herz, Spirit, Bewusstsein und Energie verknüpft. Die drei, kann man sagen. Ja. Es hat sich aber dann schon weiter verändert nochmal. Also mittlerweile bin ich wieder klassisch monogam.
Ja. Okay. Und ist das jetzt was Schlechtes?
Nein, überhaupt nicht. Irgendwann sind wir diese ganzen...
Was? Ja, okay, entschuldige.
Nee, irgendwann habe ich einfach dann für mich beschlossen, dass ich auch wertschätzen kann, Commitment, wie man so sagt. Ja, das war damals eigentlich so ein fast ein Pullwort für mich, Commitment, zu einem Partner und auch mit einem Partner tiefer gehen zu können. Ja, diese Vertrautheit und das Tiefergehen, ja, wo man richtig auch tiefer, die Beziehung auch tiefer wird, wenn man sich auf einen Partner konzentriert und vor allem auch diese ganzen anderen, diese Begegnung in Göttlichkeit, das kann ich jetzt genauso mit jedem jederzeit haben, das ist ja auch jederzeit. Und auch die Liebe ist geblieben, ja. Das Interessante ist, am Anfang, also in dieser Anfangszeit vor der Erleuchtung, ja, wo ich eher in der Anfangszeit noch nicht polyamor war, sondern polygam klassisch, wo es nur um Sexuelle ging, aber das Herz noch nicht geöffnet war, ja, und dann hatte man mehrere Partner, aber nur aus sexuellen Gründen, ist jetzt genau umgekehrt. Ich kann jetzt den Menschen vom Herzen total offen begegnen, für allen, ja, aber das Sexuelle beschränke ich auf einen Partner wieder. Da wäre mir persönlich, wären diese ganzen Spiele und diese ganzen Dramen, die sich da dann entwickeln, rund, darum herum viel zu kompliziert. Das hat aber auch damit zu tun, dass für mich generell das Sexuelle nicht mehr so wichtig ist wie früher. Das hat für mich nicht mehr diesen Geschmack. Ja, früher war für mich Sexualität recht was Wichtiges, das ist es nicht mehr.
Ja, ja. Aber das kann auch deswegen so kompliziert gewesen sein, weil nicht alle auch in diesem Bewusstseinszustand sind wie du. Weil wenn alle in diesem Bewusstseinszustand sind, dann gibt es auch keine Komplikationen.
Jein, ja. Einerseits hast du schon recht, das stimmt schon. Aber es ist trotzdem schöner, auch tiefer zu gehen, ja, mit einer Person zu wiederholen, die Begegnung. Ja. Eine zweite Begegnung geht dann tiefer als die erste. Also das hat schon diesen Aspekt auch, aber du hast schon recht. Das hatte damit, damals damit auch zu tun, dass ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, diese ganzen Spielchen, die mag ich nicht mehr.
Weißt du, ich verstehe eigentlich das Wort tiefer gehen gar nicht, weil wenn du in jeder Frau und in jedem Mann sofort, wie hast du gesagt, Shakti oder wer war das, erkennst, also dass die Göttin oder Gott und Göttin in sich, das ist doch, so tiefer kann doch gar nicht gehen, oder?
Doch. Das ist so wie die zwei Seiten einer Medaille. Das einerseits das Jetzt und das andere ist die Ewigkeit. Das andere, eine ist das Stoppen und das Dasein und die Präsenz. Das andere ist die Bewegung und der Flow, nicht? So wie mit Teilchen und Welle, Materie und Energie. Und das sind immer zwei Seiten. Und da ist genauso. Da gibt es eben auch die Seite, dass man auf der Persönlichkeitsebene sozusagen, ja, dass das auch irrsinnig Spaß macht, sich mit einer Person so vertraut zu sein, weil dieses alles eins, ja, das ist am Anfang, wenn du das erkennst, dass alles Gott ist, dass alles Göttin ist, dass alles ein Bewusstsein ist, dann ist das wow, ja, wenn du erkennst, wow, wir sind alle schon Gott, das ist am Anfang natürlich was ganz Tolles, ja? Und mehr als alles andere, das toppt alles und wie du sagst, das ist höher als alles andere. Aber mit der Zeit wird es eine Art Gewohnheit, wenn man erkennt, es gibt nichts anderes als Göttlichkeit, alles ist göttlich, dann bekommt dieses Göttliche eine Art Normalität und da ist es dann so, dann wird das so normal, dass du sagst, naja, göttlich sind wir eh alle, aber lass uns auch das Persönliche erforschen, das Menschliche, das ist schon auch schön.
Das Irdische,
genau, ja. Okay. Das gehört auch zu diesem Prozess.
Das ist verwirrend zu hören.
Ja, das ist aber der Prozess. Es gibt so den Prozess, meistens hört man nur von dem Prozess, ich sage jetzt, da gibt es verschiedene Worte, ne? Erleuchtung, Aufstieg, was weiß ich, ne? Das ist letztlich dieses Erwachen, das ist alles die Gottwerdung des Menschen. Der Mensch, der danach strebt, entweder durch spirituelle Übungen, durch Satsang, durch was weiß ich, will er eigentlich Gott werden. Eigentlich ist er schon Gott, aber er möchte diese Erkenntnis, dass selbst Gott, die Göttin des Universums zu sein. Das ist der Prozess nach oben, das ist die Gottwerdung des Menschen. Aber nach diesem Prozess folgt ein anderer Prozess, der genau umgekehrt ist. Das ist dann die Menschwerdung Gottes. Ja, das ist dann sozusagen die Avatarisierung, das ist der Abstieg sozusagen, wo man wieder auf die Erde zurückkehrt, jetzt mit göttlichem Bewusstsein sozusagen. Das ist der umgekehrte Prozess, der danach folgt. Das sagt man auch, der Abstieg der Kundalini, ja, oder Osho hat es genannt, Beyond Enlightenment, diesen Prozess. Das ist genau der Prozess, das ist die Menschwerdung Gottes, das Menschsein voll und ganz annehmen und erkennen, dass das Menschsein der höchste Zustand überhaupt ist.
Der Abstieg klingt total negativ.
Das klingt, ist es aber nicht. Ja, Abstieg ist für mich nur Ausgleich zwischen Himmel und Erde. Ja, das ist kein Abstieg. Zuerst steigt die Erde, Shakti steigt hoch zu Shiva, vereint sich mit ihm im Himmel und nimmt ihn dann an der Hand mit runter auf die Erde. Das ist eigentlich das wirkliche Bild dazu.
Also warum sind wir hier auf der Erde? Um das Göttliches dem Menschsein zu erfahren, oder warum?
Nein, letztlich hat jeder seinen eigenen Grund und kann man es nicht so pauschalieren, aber ich würde schon eher sagen, so wie das wir sind eigentlich nicht Menschen, die spirituelle Erfahrungen machen, sondern ein einziges spirituelles Wesen, das hier die menschliche Erfahrung macht. Das Universum selbst als Mensch. Und es geht hier um die
Deswegen
menschliche
Erfahrung. Deswegen sind wir hier.
Ja, absolut. Und die ist extrem, ja, die göttliche Erfahrung ist schon Wahnsinn, ist toll, ist viel, aber letztlich ist das eine ein einziges Ding. Die göttliche Erfahrung ist letztlich immer gleich. Das ist das Absolute, das ist das Eine, das ist das Alles, das ist das Nichts, das ist Gott, das ist die Göttin. Das ist letztlich aber für alle gleich. Aber das individualisierte Menschsein ist eine Fülle von Erfahrung. Das ist eine Fülle. Das ist wie ein Konzert, in dem jeder ein anderes Instrument spielt. Und das ist auch immer dasselbe Erfahrende. Das ist im Prinzip, ich verwende das Wort auch immer oft, Paramadvaita, das ist dann die Lehre jenseits von Einheit und jenseits von Vielheit, wo auch die Vielheit wieder mit der Einheit da sein darf.
Ist es also so, dass wir hier auf der Erde in unserem Menschsein ganz andere Dinge erfahren können, die wir sozusagen in unserem göttlichen Sein, wenn wir halt nicht hier inkarniert sind, nicht erfahren können?
Jein, so könnte man sagen, ja. Jeder individuelle Traum, ja. Als Stein kannst du dich als Stein erfahren, als Hund kannst du dich als Hund erfahren, als Katze und als Mensch als Mensch. In erster Linie geht es um die menschliche Erfahrung. Und die spirituellen Erfahrungen gehören natürlich schon auch zur menschlichen Erfahrung mit dazu. Das ist ein wesentlicher Punkt sogar.
Und was sagst du zu der These, dass die Erde, dass Gaia aufsteigen möchte in eine andere Dimension und wir, die wir hier inkarniert sind, sozusagen auch dem dazu verhelfen oder Teil dessen sind?
Nee, wenn, dann hilft die Erde uns. Also wir helfen der Erde da nicht. Aber mal, ja, für mich ist Gaia.
Die Erde hilft uns.
Naja, schon.
Ich nicht verstanden.
Wenn, dann hilft die Erde eher uns. Ja? Also wir helfen da nicht viel. Wir sind da leider, führen uns eher oft wie Ungeziefer auf, auf der Erde. Aber im Prinzip, ich sehe schon Gaia als lebendes Wesen auch. Ja?
Ja,
aber ein Aufstieg, andere Dimension, es ist schon so, dass es Evolution gibt, aber man darf das nicht zu wörtlich nehmen. Dann wird es verwechselt, nicht? Und dann sieht man andere Dimensionen. Das ist meist, sprich, nicht eher so metaphorisch gemeint. Das ist eher nicht wörtlich zu nehmen, ja, das mit Aufstieg. Das ist einfach eine Transformation, ein Prozess, der permanent vor sich geht. Der passiert schon immer.
Ja, verstehe. Ja, ich habe jetzt gerade keine Fragen mehr. Wie geht's euch?
Ja, gut.
Also ich hätte noch eine Frage, fällt mir gerade ein. Und zwar, gibt es irgendwelche Themen, die jetzt in letzter Zeit gehäuft aufkommen in deinem Satsang?
Gehäuft. Eigentlich ist mir da nichts aufgefallen. Das ist immer einfach so eine Palette, wo im Prinzip geht es jedem immer ums Gleiche. Wie kann ich weniger leiden? Was ist Transformation? Wie finde ich zu mir selbst? Wie finde ich das Licht? Es geht immer um die gleichen Themen oder meinetwegen auch oft um tantrische Themen und um Kundalini. Aber diese Häufung, ja, ich sehe generell eine Häufung bei diesen Themen. Ja. Aber das kann auch ein subjektiver Eindruck sein, weil mir diese Themen angetragen werden. Aber spezielle Häufung würde ich jetzt nicht sehen. Nee. Das ist das, wie halt gerade der Zeitgeist ist und wo es gerade in welche Richtung das geht. Das spielt alles zusammen. Wir haben ja jetzt auch 2012 und da passiert ja ohnehin viel. Es passiert ja jetzt auch hauptsächlich wirtschaftspolitisch irrsinnig viel und auf der ganzen Welt.
Was glaubst du denn, was 2012 passiert?
Ja, wir sind ja schon mittendrin. Also ich glaube nicht, dass...
Aber meinst du jetzt diese Vorhersage des Maya-Kalenders, dass wir in eine neue Dimension eintreten, neues Zeitalter, oder was meinst du jetzt?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, die Leute sind generell, das kommt halt dazu, ja, dieser 2012 Hype. Aber das sieht man generell, dass in der Welt viel passiert in den letzten Jahren und das wird weitergehen. Das wird auch 2013 noch weitergehen.
Aber hast du denn das Gefühl, dass sozusagen dass all einer da wie einen Plan hat und da ist jetzt halt gerade die Zeit und die Energie eben so im Universum oder hier auf der Erde, dass bestimmte Dinge besonders stark transformiert werden können? Meinst du das mit 2012?
Meine ich einerseits. Andererseits, was ich rausnehmen muss, ist der Punkt, dass das eine einen Plan hätte. Das eine hat keinen Plan. Das eine spielt nur. Das hat absolut keinen Plan.
Okay, und was soll denn da jetzt anders sein 2012 als all die anderen Tausenden von Jahren?
Gar nichts. Jedes Jahr hat seine Besonderheit. Das ist eine.
Aber es ist jetzt. Wir haben ja gerade 2012.
Wir transformieren
ja so viele Thesen darum. Deswegen frage ich da jetzt.
Also an die Maya-Thesen, an die meisten dieser Thesen glaube ich nicht, aber man spürt schon, man merkt schon, dass generell derzeit, und das bezieht sich nicht nur auf 2012, das bezieht sich auf die Jahre davor und auch auf die Jahre danach, gerade in der ganzen Welt ein riesiger Umbruch ist. Wo das hinführt, das wird man erst sehen. Ja? Das kann er genauso gut, muss ich sagen, das kann er genauso gut in ein total dunkles Zeitalter noch führen. Also das wird an der Kippe stehen. Die Kippe wird sicher nicht 2012 erreicht. Das wird nur weitergehen, 2013, 2014. Das ist einfach wieder eine Phase in der Welt, wo wirklich viel und schnell umgebrochen wird. Ja, das sind jetzt wirklich, das wird ein ganz spannendes Jahrzehnt. Ja, und wo wir dann nachher landen und was dann wieder statisch für die nächsten 50, 100 oder 200 Jahren sein wird, das weiß man jetzt noch nicht. Und da kann es im Moment noch in viele Richtungen kippen. Ne?
Aber wenn es keinen Plan gibt, was ist das dann? Ist das dann jetzt Zufall oder was?
Nein, es ist nicht nur Zufall, sondern das sind auch Rhythmen. Das sind auch natürliche Rhythmen, das sind Wellen, die durch die Zeit gehen.
Aber das klingt nach Plan.
Ja, so könnte man sehen. Aber Plan ist, dass man sich das vorher ausdenkt, was in dieser Welle geschehen soll. Das weiß man nicht. Die Welle,
die ist... Und das sind Zeitfenster, die da sind. Kann man das dann so sehen, dass da ein Zeitfenster ist, wo bestimmte Dinge besonders intensiv passieren können oder könnten? Meinst du das eher so?
Genau.
Dann ist es ja nicht vorherbestimmt. Dann ist es aber potenziell möglich, dass genau in der Zeit viele Menschen transformieren.
Genau.
Okay.
Das stimmt so.
Na dann hoffen wir doch mal, dass es freudvoll wird.
Ja, eh. Also... Könnte man so sehen. Ne?
Ja, also ich danke dir, Edgar.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Was du mit mir geteilt hast.
Danke,
Sabine. Ja, prima.
Danke. Namaste.